Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Was für unfassbares Glück im Unglück in Schwedt. Dort ist ja am Sonntagnachmittag das Dach der Schwimmhalle Aquarium eingestürzt. Aber das Bad hatte gerade wegen Renovierung zu. In 3 Tagen sollte es wieder eröffnen. Ein Polizeisprecher sagte dazu, wäre das am Donnerstag passiert, hätte es Tote gegeben. Wie die Situation einen Tag nach dem Unglück vor Ort aussieht, hat sich RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp angesehen.
Am Tag nach dem Einsturz ist das Schwimmbad weitläufig abgesperrt. Niemand darf das Gebäude betreten. Der Schaden ist von außen kaum zu erkennen, aber Drohnenaufnahmen von oben zeigen das ganze Ausmaß. Das Dach über einem Schwimmbecken komplett eingestürzt. Bürgermeister Jürgen Polzell kann kaum fassen, was passiert ist.
Wir warten auf die Freigabe, dass man mit Fachleuten dieses Gebäude besichtigen kann. Und dann müssten Experten uns sagen, in welche Richtung jetzt vertiefte Untersuchungen laufen werden, damit man überhaupt erstmal das Unglück fassen kann.
Die Ursache für den Einsturz ist noch völlig offen. Das Schwimmbad war gerade renoviert worden, allerdings nicht am Dach, sondern am Becken, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dirk Sasson, zu denen das Schwimmbad gehört.
Das Sportbecken wurde saniert, in dem Sinn, dass man Fliesen rausgeschlagen hat. Also man muss sich vorstellen, im privaten Bereich, man saniert sein Bad und das Haus bricht zusammen. Eigentlich unvorstellbar. Deswegen sind wir im Moment, glaube ich, alle so in einer Schockstarre und können uns keinen Reim drauf machen, wie das passieren konnte.
Unter Schock stehen auch die Menschen in Schwedt. Viele radeln heute am Schwimmbad vorbei, um sich selbst ein Bild von dem Unglück zu machen. Die Nachricht des Einsturzes hatte sich schon gestern wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet.
Ist dem Moment ganz schöner Schock, würde ich sagen, wenn Gott sei Dank das war es zu, dass sie noch Bauarbeiten hatten.
Ja, ich konnte das gar nicht begreifen. Ich habe das erst gestern im Fernsehen gesehen.
Bekannte haben gleich angerufen und ich habe auch dann gleich Bekannte angerufen, die das noch nicht wussten, nicht?
Die Polizei ermittelt nun die Ursachen für den Unfall. Sobald das Gebäude wieder betreten werden darf, werden Fachleute entscheiden, wie es weitergehen kann. Ob Bereiche, die nicht beschädigt wurden, wieder öffnen können. Klar ist, in diesem Sommer bleibt das Schwimmbad geschlossen.
Inzwischen hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Informationen aus Schwedt waren das von RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp. Die Inzidenzwerte in Deutschland sind derzeit niedrig. An vielen Ecken gibt es Teststationen und viele Menschen sind inzwischen komplett geimpft. Gute Voraussetzungen für Tourismus, auch in Berlin und Brandenburg. Die Hotels in der Region sind ja schon seit mehreren Wochen wieder geöffnet. Allerdings, die Nachfrage ist verhalten und die Branche ist besorgt, wie eine Recherche von Sabrina Wendling und Jan Menzel aus der landespolitischen Redaktion ergeben hat.
Im Hotel Almodova in Friedrichshain klimpert wieder das Besteck im Frühstücksraum. Mehrere Monate gab es hier eine kulinarische Zwangspause. Jetzt verteilen sich am frühen Vormittag Pärchen und Alleinreisende mit sicherem Abstand auf Sitzbänken und Holzstühlen in dem großen hellen Raum. Auf dem Buffet warten Waffeln, Wassermelonen und vegane Würste. Geschäftsführerin Alexandra Müller-Benz ist erleichtert.
Endlich geht's wieder los, aber wir sind weit von einer normalen Belegung entfernt.
Vor der Pandemie gab es im Almodova ein internationales Stimmengewirr. Jetzt wird praktisch nur noch Deutsch gesprochen. Geschäftsführerin Müller-Benz hat nachgezählt, dass 85% der Gäste aus dem deutschsprachigen Raum kommen.
Und die ausländischen Gäste aufgrund von Quarantänebestimmungen sich noch ganz, ganz stark zurückhalten.
Im Juni war berlinweit nur etwas mehr als ein Viertel aller Hotelbetten belegt. Vor 2 Jahren, ohne Corona, lag die Auslastung bei über 83%.
Die Situation ist leider nach wie vor dramatisch,
sagt der Geschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Thomas Lengfelder. Die Berliner Hotels hätten immer von Messegästen, Geschäftsreisenden und Städtetouristen gelebt, sie alle fehlen. Einen Boom erleben dagegen Nord- und Ostsee, auch Spreewald und Lausitzer Seen sind gut gebucht. Im Schnitt steht Brandenburg aber nicht viel besser da als Berlin. Im Juni waren Brandenburger Hotels zu gut 32% ausgelastet, im Juni vor 2 Jahren waren es gut 73%. Und ein Segment der Brandenburger Hotellerie darbt besonders, sagt Brandenburgs DEHOGA-Präsident Olaf Schöpe.
Wer von Eventtourismus und Tagungstourismus und den Geschäftsreisenden leben muss, und das sind nun zumeist die großen Hotels in den Städten, die haben da natürlich viel, viel größere Sorgen.
Die Geschäftsreisenden vermisst auch Alexandra Müller-Benz in Friedrichshain. Wie die gesamte Hotelbranche leidet auch das Almodova unter Personalschwund. 20 Mitarbeiter waren es vor der Pandemie, davon sind jetzt noch 10 geblieben. Einige der Beschäftigten aus aller Welt sind wegen Corona zurück in ihre Heimat gereist, andere haben den Beruf gewechselt. Die Geschäftsführerin wünscht sich jetzt vor allem mehr Planungssicherheit. Dass es im Herbst womöglich schon wieder einen Lockdown geben könnte, mag Müller-Benz sich gar nicht vorstellen.
Es scheint ja wirklich alles dahin zu deuten, dass die zweifach Geimpften auch gut gegen die Varianten geschützt sind. Und insofern erscheint mir die Idee eines nochmaligen Lockdowns absolut absurd.
Im Almodóvar hofft man jetzt erstmal auf einen guten Juli und August. Immerhin ist in die Lobby wieder Leben eingekehrt. Das nächste Pärchen zum Check-in wartet schon am Tresen.
Zur aktuellen Situation der Hotels in Berlin und Brandenburg. Ein Bericht von Jan Menzel und Sabrina Wendling. 60 Jahre Mauerbau. Dieses Jubiläum steht in knapp einem Monat an. In Brandenburg will man das zum Anlass nehmen, sich darüber auszutauschen, was diese innerdeutsche Grenze für die Menschen in Ost und West bedeutet hat. Die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur, Maria Noge, hat dafür ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm vorbereitet und es jetzt vorgestellt. Los geht es mit einer zentralen Gedenkveranstaltung am 13. August, dem Tag also, an dem 1961 die Mauer errichtet wurde. Mehr zum Gedenkprogramm von rbb-Reporter Nico Hecht.
140 leere Stühle mitten auf dem ehemaligen Mauerstreifen, auf die dann Schüler die Namensschilder der 140 Mauertoten legen werden. So soll am 13. August in Hohenneuendorf bei der zentralen Gedenkfeier des Landes Brandenburg an die Opfer des Grenzregimes erinnert werden, kündigt die Landesbeauftragte Maria Noke an.
Es geht uns darum, dass das wirklich ein starkes Zeichen ist und es ist auch ein wichtiges Signal an die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die bis heute unter dem Verlust eines geliebten Menschen leiden.
Noke hat für das Jubiläumsjahr ein Programm für das ganze Land organisiert. Mit Kunstinstallationen, Filmvorführungen, Sonderführungen im DDR-Museum in Perleberg und Buchlesungen zu neuen Publikationen zum Thema Mauerbau. Damit will sie die Brandenburger ins Gespräch bringen, darüber, wie die Erfahrungen damals bis in die Debatten von heute wirken.
Wie wirkte sich die Trennung auf das Leben der Menschen diesseits und jenseits der Mauer aus? Und welche Freiräume konnten in der eingeschlossenen Gesellschaft dennoch gefunden werden? Und inwiefern wurden Teilung und Begrenztheit auch akzeptierter Alltag? Gerade für die nach 1961 Geborenen besaß ja die Unüberwindbarkeit der Ost-West-Grenzen ein hohes Maß an Normalität.
Das Programm soll gezielt auch Jugendliche erreichen, die die DDR und die Mauer nur noch aus Erzählungen, etwa in der Familie, kennen. Für Schulklassen seien deswegen zum Beispiel die geplanten Generationenspaziergänge spannend. In Teltow und Potsdam erkunden dabei die Jugendlichen die ehemaligen Grenzanlagen. Zusammen mit Zeitzeugen, sagt Nokes Bildungsreferentin Bettina Frevert. Gelegenheit also, das zu diskutieren, was die Eltern berichtet haben. Ganz unterschiedliche Erinnerungen seien das, von schrecklich bis sehr schön, so Frevert.
Das ist eigentlich die beste Voraussetzung für jegliche Bildungsarbeit, weil ich dann helfen kann, einen Dialog und einen Diskurs innerhalb der Klasse anzuregen und sich darüber auszutauschen und dann wirklich diese Vielfalt an Lebenserfahrung und Einschätzung einfach sichtbar zu machen, die natürlich zu dieser DDR-Geschichte dazugehören.
Im Schullehrplan sei DDR-Geschichte erst für das zweite Halbjahr der 10. Klasse geplant, sagt Maria Noke. Heißt, bei Zeitnot werden Mauerbau und deutsche Teilung in der Schule oft auch gar nicht mehr behandelt.
Unvorstellbar für diejenigen, die den Mauerbau und oder dessen Auswirkungen selbst miterlebt haben. Ein Bericht über 60 Jahre Mauerbau und das Gedenkprogramm, was dieses Jahr geplant ist, war das von rbb-Reporter Nico Hecht. Das kann ganz schön nerven, wenn der tägliche Weg zur Arbeit wegen einer oder mehrerer Baustellen länger dauert als gewohnt. Ein Lied davon singen können alle, die normalerweise über die B169 müssen. Die Straße ist voll gesperrt wegen Hohlräumen unter der Straße zwischen Sedlitz und Senftenberg. Eine Umleitung und eine Ersatzstraße für Anlieger sind die Folge. Für Pendler gibt es mit Beginn der Woche noch weitere Umfahrungen. Einer dieser Pendler ist André Mecklenburg aus Schwarzbach im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. RBB-Reporterin Josefine Jahn hat ihn auf seinem Arbeitsweg nach Cottbus begleitet.
Bisher hat André Mecklenburg für die Vollsperrung der B169 zwischen Sedlitz und Senftenberg etwa 20 Minuten länger nach Cottbus gebraucht. Seit heute gibt es auf der Bundesstraße aber zwei weitere Baustellen zwischen Domsdorf und Bahnsdorf, was eine größere Umleitung von insgesamt 35 Kilometern bedeutet. Von Schwarzbach aus geht es über Großreschen, Altdöbern und Drebkau anstatt wie sonst über die B169. Das Navi muss sich daran erst gewöhnen.
Also die Umleitung schildert nun weiterhin geradeaus.
Jetzt rechts abbiegen in Richtung Drebkau.
Nein, können wir jetzt nicht. Wir Wir fahren der Umleitung nach,
sagt der 49-jährige Mecklenburg. Er ist selbstständiger Versicherungsfachmann und freut sich, dank Corona-Lockerungen seinen Kunden im Cottbusser Büro wieder gegenüber sitzen zu können. Dass neben den nötigen Sanierungsarbeiten jetzt noch Sommerbaustellen hinzukommen, kostet den Schwarzbacher Geduld.
Jeder will seinen Job machen, auch das Straßenverkehrsamt muss für Sicherheit sorgen. Und wir wollen natürlich auch ordentliche Straßen zum Fahren haben. Aber in dieser Sekunde eben des Fahrens ist man dann schon ein bisschen genervt.
Was ihn zusätzlich ärgert? Einmal geblitzt und einmal gelasert wird er heute auf seinem Weg über die Dörfer.
An die Verkehrsregeln müssen wir uns halten. Das ist außer Zweifel, ob man heute am ersten Tag der Umleitung das gerade alles bewerkstelligt, auch mit dem Blitzer. Das halte ich für übertrieben. Das hätte man auch mit einem einfachen Hinweisschild regeln können. Achtung, 30-Zone.
Eine Alternative zum Auto hat Mecklenburg nicht wirklich. Die nächste Bahnanbindung gäbe es für ihn ab Ruhland, 6 Kilometer von zu Hause entfernt. Aber im Kundenkontakt will er flexibel sein und sich nicht auf selten fahrende Busse zum und vom Bahnhof verlassen müssen. So bleibt ihm, wie vielen anderen Pendlern, letztlich nur die Ruhe zu bewahren.
Man kann es nie ändern. Man kann nur hoffen, dass die Bauarbeiten zügig durchzuziehen sind, auch wenn das Wetter mal nicht so mitspielt. Und ja, dann hoffen, dass das eine Weile hält, die Straße.
Im Cottbusser Büro angekommen sind am Ende 1,5 Stunden Fahrzeit vergangen. Eine Stunde mehr als mit einer komplett freien B169.
Ein Beitrag von Josephine Jahn. Vielleicht fährt man dann ja doch lieber mit den Öffentlichen, mit dem Bus dort, wo es möglich ist, natürlich in Berlin zum Beispiel. Hier darf man jetzt nach vielen, vielen Monaten auch endlich wieder vorn beim Busfahrer einsteigen. Die vorderen Türen waren ja pandemiebedingt verschlossen zum Schutze der Fahrerinnen und Fahrer. Jetzt gibt es dazu aber neue Erkenntnisse, wie RBB-Reporter Matthias Bartsch berichtet.
Die Messungen am Fahrerplatz haben laut BVG keine erhöhte Aerosolkonzentration ergeben. Die meisten Fahrgäste, wie Julian, finden die Entscheidung gut. Vor allem, dass der Einstieg auch hinten weiter möglich ist.
Dadurch kann man den Kundenstrom ein bisschen mehr auseinanderziehen. Und wenn man nur vorne einsteigt, dann staut sich das ja alles wieder. Finde ich eigentlich praktisch, wenn man überall einsteigen kann.
Jetzt können auch Fahrkarten wieder im Bus gekauft werden, allerdings ausschließlich kontaktlos und ohne Bargeld. Davon erhofft sich die BVG eine Zeitersparnis.
In Berlin darf man ab sofort wieder vorn beim Busfahrer einsteigen. RBB-Reporter Matthias Bartsch hatte Einzelheiten dazu. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung können Sie abonnieren, fast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.